HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und heute eine Ausgabe von Himmel und Erde, die sich allein einem einzigen Thema widmet. Das nämlich, wenn Menschen auf die Knie gehen, sie durchaus Größe zeigen können. Wir haben ja im Moment vor allen Dingen in den USA, aber auch weltweit viele Menschen, die auf Protesten auf die Knie gehen, um so ihre Solidarität mit dem bei einer Polizeiaktion umgekommenen George Floyd in den USA zeigen. Und weltweit wird aus diesem Anlass gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert. Und immer wieder gehen Menschen dabei auch auf die Knie. Wie aus dem Nichts hat sich diese Protestgeste weltweit verbreitet. Wir fragen in den kommenden knapp 25 Minuten, warum der Kniefall eine so große psychologische Kraft hat, welche religiösen Hintergründe es gibt und wann Menschen sonst noch auf die Knie gehen. Und warum man Größe zeigen kann, indem man sich klein macht. Das Sonntagsthema bei Himmel und Erde heute: der Kniefall, eine Protestgeste und das Geheimnis ihrer Kraft. Sie enden nicht, die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA und weltweit. Und der Kniefall gehört immer dazu. Wenn man sich fragt, woher diese Protestgeste eigentlich kommt, dann fällt früher oder später der Name Kaepernick. Antje Passenheim mit den Hintergründen.
I can't breathe, rufen die Demonstranten und verneigen sich vor dem Getöteten. Immer wieder hat George Floyd es gerufen, ich kann nicht atmen, bis er bewusstlos wurde, weil ein Polizist ihm mit seinem Knie die Luft abdrückte. Nun knien die Demonstranten für George Floyd. Hunderttausende im ganzen Land. Und als sie im New Yorker Stadtteil Queens gegen rassistische Polizeigewalt protestieren, da kniet sich auch ein Polizist zu ihnen. Einer von vielen Uniformierten, die sich mit den wütenden Bürgern solidarisieren. Immer mehr Polizisten knien mit ihnen. Für George Floyd, für Eric Garner, dem 2014 in New York auch ein Polizist die Luft abgedrückt hat. Für Trayvon Martin, der in Florida starb. Für all die unbewaffneten Schwarzen, die von der Polizei verdächtigt und gejagt wurden, eben weil sie nicht weiß sind, die keinen Widerstand geleistet haben, als Uniformierte sie brutal getötet haben. Für sie kniete vor 4 Jahren der Quarterback der San Francisco 49ers während der Nationalhymne vor einem Spiel. Colin Kaepernick und sein ebenfalls afroamerikanischer Teamkollege Eric Reid gingen in die Knie vor dem ganzen Land.
I mean, ultimately is to bring awareness and make people, you know, realize what's really going on in this country.
Es ging darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen für das, was in diesem Land passiert, sagt Kaepernick. Es geschehen viele ungerechte Dinge und keiner wird dafür zur Verantwortung gezogen.
Unjust, people aren't being held accountable for.
Reid erklärt später, die Geste des Kniefalls sei für ihn christlich motiviert. Nicht nur im katholischen Gottesdienst ist das Niederknien eine Demutshaltung. Selbst in den USA erinnern sich Ältere an den Kniefall von Willy Brandt. Das Bild, das am 7. Dezember 1970 um die Welt ging, auf dem der deutsche Bundeskanzler vor dem Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettos in Warschau auf die Knie ging. Den US-Präsidenten jedenfalls beeindruckte Kaepernicks Kniefall nicht. Wenn einer von diesen NFL-Einzelgängern unsere Flagge nicht respektiert, würdet ihr nicht gerne sagen, bringt diesen Hurensohn aus dem Stadion, er ist gefeuert. Kaepernick ist von vielen geächtet worden, von der Football League, von US-Bürgern. Er ist heute arbeitslos. Doch Hashtag Take a Knee ist der Hashtag zur Geste der Kniebeuge geworden. Nicht nur Sportler in aller Welt gehen auf die Knie. Für Opfer wie George Floyd. Das Knie des Polizisten war für ihn eine tödliche Waffe. Für die Demonstranten, die um George Floyd trauern, ist es die Waffe des friedlichen Protests.
Lange bevor das Knien eine Geste der Solidarität und des Protestes war, war es eine religiöse Praxis, sich hinzuknien. Die Katholiken waren dabei traditionell etwas eifriger als die Protestanten, denn die Katholiken haben in ihren Kirchen ja auch Kniebänke. Bei den Protestanten sucht man die in der Regel vergebens. Theresa Rölke über die kirchliche Praxis des Kniefalls.
Der Kapuzinerbruder Paulus Terwitte steht zwischen den Bänken der Frankfurter Liebfrauenkirche. In eine der Sitzreihen fädelt er sich ein und, nein, er setzt sich nicht, er kniet sich hin. Wie alle katholischen Kirchen ist auch die Liebfrauenkirche mit Kniebänken ausgestattet. Eine Holzleiste, die an der Rückseite von jeder der langen Kirchenbänke angebracht ist, etwa auf Knöchelhöhe. Es gibt feste Momente während der Messe, in denen sich die gesamte Gemeinde auf diese Bänke kniet, sagt Bruder Paulus, während des Hochgebets und kurz vor der Eucharistie.
Bevor dieses Brot, diese Kommunion empfangen wird, dann knien sich auch die Katholiken hin und sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Das Knien beim Gebet ist also ein Zeichen der Demut, eine körperliche Geste, die eine bestimmte Glaubenshaltung zum Ausdruck bringen soll. Bruder Paulus sagt, Jesus erniedrige sich, indem er in der Eucharistie zu den Menschen komme.
Darum wollen wir ihm eine freudige Antwort geben. Wir haben verstanden, wer du bist, einer, der sich vor uns klein macht, damit wir groß werden. Darum machen wir uns vor dir klein, damit du uns anfassen kannst und uns aufrichten kannst. Für uns ist Anbetung, kniende Anbetung, sehr, sehr wichtig.
Das Knien beim Gebet, das ist im evangelischen Gottesdienst zwar nicht ausgeschlossen, wird aber de facto selten praktiziert. Pia Baumann ist Pfarrerin in der evangelischen Gemeinde Frankfurt-Bockenheim. Sie sagt, die Haltung beim Beten im Gottesdienst ist den Gläubigen freigestellt.
Es gibt keine einheitliche Regelung, weil ich glaube, dass es eine Tradition ist, in der evangelischen Kirche zu sagen, Beten ist etwas, was jeder und jede auch für sich ein Stück weit entscheidet, wie er oder sie das macht. Und es kommt nicht so sehr darauf an, ob man dann steht oder kniet oder sitzt, sondern wichtig ist die innere Haltung und nicht die äußere.
Dementsprechend sind nur wenige evangelische Kirchen mit Kniebänken ausgestattet. In zwei wichtigen Momenten praktizieren allerdings auch viele evangelische Christinnen und Christen den Kniefall vor Gott, wenn sie bei der Konfirmation oder Hochzeit den Segen empfangen.
Knien als religiöse Praxis unter Christen heute, das war Theresa Rölke. Die Geste des Kniefalls hat sich nach dem Tod von George Floyd rasend schnell weltweit verbreitet. Es gibt kaum eine körperliche Haltung, die so stark in ihrer Wirkung ist und uns deshalb so berührt. Das sagt Stefan Werra. Er ist Experte für Körpersprache, Autor und Coach. Und ich habe ihn gefragt, welches Signal, Herr Werra, geht vom Kniefall eigentlich aus?
Ja, das Offensichtlichste beim Kniefall ist, ein Mensch verkleinert sich damit. Man muss sich das vorstellen, selbst wenn ein Hühner wie Arnold Schwarzenegger vor einem Menschen kniet, ist das ein deutliches Signal, ich erhebe mich nicht über dich. Es kommt aber noch ein zweites Signal hinzu, nämlich man macht sich relativ unbeweglich. Das heißt, Flucht ist nicht so einfach möglich und Angriff auch nicht.
Was bringt so ein Kniefall zum Ausdruck jetzt so in den sozialen Kontexten, wo das geübt wird, also in Politik und in Religion? Denn da gibt es ja diese Dinge schon auch.
Ja, Sie ordnen das genau richtig ein. Der Kniefall wird wirklich sehr oft verwendet, zum Beispiel eben in den Religionen, wie Sie sagen, und zwar unabhängig, ob das die katholische, der islamische Glauben, selbst die Buddhisten, man kennt buddhistische Mönche kniend, Menschen in Moscheen knien und natürlich auch in der katholischen und evangelischen Kirche wird gekniet. Man unterwirft sich damit etwas Größeren, nämlich einer Gottheit in diesem Fall und bringt damit eindeutig zum Ausdruck, da gibt es etwas über uns. Hinzu kommt, dass man sich im religiösen Bereich gemeinsam niederkniet und dieses Gemeinschaftliche gibt wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Anders ist es im Politikbereich.
Da würden Sie sagen, das ist dann eher eine fremdbestimmte Sache im Politikbereich?
Da spielen zwei Ebenen aufeinander, die sich eigentlich widersprechen. Nämlich einerseits nehmen wir das bildhafte Beispiel des Ritters, der sich vor der Königin, vorm König niederkniet, um zum Ritter geschlagen zu werden. Das heißt, einerseits wird er in einen Stand erhoben, der unglaublich hoch ist, nur sehr wenige Menschen waren tatsächlich Ritter, auch heute noch werden wenige Menschen zum Ritter geschlagen. Also etwas sehr Erhabenes, aber gleichzeitig unterwirft er sich damit einer höheren Macht, in dem Fall der Königin oder dem König. Dieses Dialektische, dieses Zweiseitige im Knien ist im Politischen gut zu beobachten.
Was macht eigentlich diese Geste des Kniefalls mit dem, der kniet?
Er muss den anderen von unten anschauen und begibt sich sozusagen in eine defensivere Position. Man merkt schon, wie schwer man sich tun würde, vor einem Menschen zu knien, den man eigentlich nicht wertschätzt, vor dem man eigentlich keinen Respekt hat. Das heißt, obwohl es nur körperlich ist, ist es eine sehr eigenartige Situation. Wir machen uns außerdem auch verletzlich damit, denn was immer der stehende Mensch macht, er ist in der deutlich besseren Position, aktiv zu werden, aggressiv zu werden, davon zu laufen, auf uns zuzustürmen. Wir können nur sein, wir sind sozusagen nur auf seinen Wohlgefallen angewiesen.
Gibt es eigentlich auch verschiedene Arten des Kniefalls, also verschiedene Intensitäten sozusagen?
Ja, ganz offensichtlich sieht man das in der Kirche, da wird immer mit beiden Knien gekniet. Und das ist die passivste Art zu knien. Man macht das auch nur in Umgebungen, wo man volles Vertrauen hat. In einer Situation, wo ich mir nicht sicher bin, werde ich nicht knien. Stellen wir uns das Neandertal vor, da wären die Menschen auch nicht, mir nichts, dir nichts gekniet, wenn um die Ecke schon ein Säbelzahntiger kommen hätte können. Und die zweite Art, meist im politischen Bereich zu sehen, ist das einseitige Knien. Wir sehen das übrigens auch jetzt im Sportbereich, jetzt bei den amerikanischen Demonstrationen. Das einseitige Knien gibt uns noch einen Rest von Aktivität. Wir können also immer noch aufspringen. Ja, mehr noch, wenn wir 100 Meter Sprinter anschauen, die knien beim Start auch auf einem Knie und können sich damit loskatapultieren. Möglicherweise ist auch das der Grund, warum viele Männer beim Handanhalten nur auf einem Knie knien. Vielleicht wollen sie noch einen Ausweg offen halten. Das weiß man nicht so genau.
Stefan Werra, Körpersprache-Experte. Aber jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf diese Protestgeste. Ja, was sagt die denn aus? Also ich mache mich klein, gehe ich auf Augenhöhe mit dem Opfer? Oder warum ist das Knien jetzt plötzlich eine Protest- und Solidaritätsgeste geworden?
Ja, da müssen wir unterscheiden. Die aktuelle Geste ist natürlich eine Referenz auf den Grund des Zutodekommens des schwarzen Amerikaners. Der wurde nämlich so mit einem Knie zu Boden gedrückt, dass er wahrscheinlich erstickt ist. Oder zumindest hat es einen sehr großen Einfluss auf seine Todesursache. Insgesamt hat es das vorher schon gegeben, nämlich dieses Black Lives Matter. Dieses sich zurücknehmen, dieses nach unten gehen und sozusagen in dieser Demuthaltung eine ganz große Masse zu bilden. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, sehr oft wird eine Faust dazu in die Höhe gestreckt. Das heißt, dieses Kleinmachen hat auch eine unglaubliche Energie, die nach oben will, also eine Aggressivität, eine Aufbegehrensgeste in sich.
Also im Grunde ein Schritt vor dem Aufstehen sozusagen.
Ein Schritt vor dem Aufstehen, völlig richtig, ja, völlig richtig, so wie eben beim Sport. Es ist auch muskulär nachweisbar, der Mensch hat nämlich Beugemuskel und Streckmuskel und nur wenn die Beugemuskeln völlig aktiviert sind, haben wir die Möglichkeit, uns voll auszustrecken. Das heißt, wenn wir losspringen wollen, sind wir darauf angewiesen, in eine ähnliche Position wie das Knien zu gehen. Und das zeigt man damit an. Also dieses Knien, wie wir es jetzt in Amerika und weltweit sehen, das ist nicht nur Demutshaltung, sondern es ist schon eine Aktivitätshaltung, die sich bereit macht, aufzubegehren.
Spannende Informationen und Einsichten rund um den Kniefall. Dankeschön, Stefan Werra, Experte für Körpersprache, Autor und Coach. Haben Sie vielen Dank dafür.
Danke, danke und schönen Vormittag noch.
HR Info. Himmel und Erde.
Stefan Werra hat es eben schon angesprochen, auch beim Heiratsantrag gibt es den Kniefall. War das nur früher so oder gibt es das heute tatsächlich immer noch? Eva Maria Rössler hat nachgefragt.
Bei diesem Xavier Naidoo-Song ist Samet aus Wetzlar vor seiner Jessie auf die Knie gegangen. Beim Antrag vor 2 Jahren sind beide Anfang, Mitte 20, kennen sich seit Ewigkeiten. Den Verlobungstag hat Samet bis ins Detail geplant, im Urlaub in Dubai. Ohne Kniefall undenkbar.
Für mich gehört das dazu. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, warum es mir wichtig ist. Also ich finde es auch romantisch. Also ich könnte es jetzt nicht so einfach so umstehen. Hey, für mich war das schon auch immer klar, wenn ich mal jemanden fragen werde, dann auch ein bisschen kitschiger.
Das ist Samet gelungen. Auf einem kleinen, schwankenden Boot im Abendrot. Dabei ist er eigentlich seekrank. Trotzdem der Heiratsantrag auf See mit Kniefall.
Wenn euch was an den Frauen liegt, dann macht's, mein Gott. Ihr könnt's einmal in eurem Leben könnt ihr's bringen.
Ich find's halt schön, weil, wie gesagt, wann geht der Mann sonst so auf die Knie? Und wenn das schon so ein besonderer Moment ist, ich find einfach, das gehört irgendwie dazu. Genießt ihn einfach. Ohne dich
schlaf ich heute Nacht nicht ein. Dieser Song der Münchner Freiheit ist das Lied für Sven und Nelly aus Gießen. Sie leben in einer Patchwork-Familie, sind beide Anfang 40 und der Antrag ist erst gut einen Monat her. Auf der grünen Picknickwiese vor dem Kloster Schiffenberg die beiden Söhne mit dabei. Für Nelly war der Kniefall ihres Liebsten total überraschend.
Erstmal sprachlos, weil ich das einfach nicht erwartet habe. Aber es war schön, ja.
Strahlender Sonnenschein, 30 Grad, entsprechend voll ist die Wiese. Sven lässt sich aber nicht beirren.
Natürlich war man aufgeregt, aber man möchte es ja trotzdem schön machen und möchte es auch richtig machen vor allem. Und deshalb war mir dann auch egal, wie viele Leute da so rundherum saßen, als ich auf die Knie gegangen bin. Ja.
Sohn Sami ist 9 Jahre alt. So ein Heiratsantrag und dann auch noch mit Kniefall, das war schon sehr besonders.
Sven hatte ein T-Shirt an, da stand drauf, möchtest du mich heiraten? Und dann hat Mama ja gesagt und dann hat Mama auch so ein T-Shirt angezogen, wo ja drauf stand. Ich war auch als erstes richtig sprachlos und dann habe ich mich sehr gefreut.
Also es gibt ihn noch, den Heiratsantrag auf Knien. Die längste Geschichte hat der Kniefall allerdings eher in den Religionen. Dort hat man sich vor Gott niedergeworfen. Wobei die Mächtigen in den Religionen nie davor zurückschreckten, die Bereitschaft der Menschen zur religiösen Unterwürfigkeit auch politisch auszunutzen. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat die Christen dafür kritisiert, für diese Unterwürfigkeit, mit der sie zu Kreuze kriechen. Ich kann darüber mit dem Religionswissenschaftler Michael von Brück von der Universität München sprechen. Herr von Brück, ist der Kniefall nicht auch tatsächlich eine zweischneidige, eine ambivalente Geste?
Ich glaube, es ist ambivalent, in der Tat. Nicht in die Knie gehen bedeutet auf der einen Seite weich werden, nicht standhalten, sich klein machen bzw. unbedeutend machen. Andererseits ist natürlich das weiche Knie und das flexible Knie die Voraussetzung für Bewegung, auch für eine selbstbewusste Bewegung. Ich glaube, wir wissen in der Psychosomatik, dass sich Stress und auch depressives Verhalten ausdrücken kann in versteiften Knien. Mhm. Nicht? Also wenn das Knie steif ist oder geradezu militärisch durchgedrückt, dann ist die Autonomie des Menschen auch nicht gegeben. Schauen Sie, ich denke dabei immer an diesen berühmten Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Mhm. 1970 war das, glaube ich. Das ist eine Bitte um Vergebung, die aber nicht aus einer Erniedrigung kommt, sondern es ist eine Haltung aus Souveränität.
Es gibt ja sogar Gepflogenheiten, wo das sich Niederknien dann auch zu einer religiösen Übung wird. Ich denke, dass es bestimmte Pilgerwege gibt, wo man längere Strecken zurücklegt auf den Knien. Haben Sie da als Religionswissenschaftler Einsichten, ob das auch eine verbreitete Form ist?
Ja. Die extremste Form dieser Art ist natürlich die Umrundung, die Kora, um den heiligen Berg Kailash hinter dem Himalaya, wo man also in mehreren Tagen diesen Berg umkreist. Das geht bis auf eine Höhe von 5600 Metern. Und zwar nicht einfach laufend, so wie ich das selber gemacht habe, sondern indem man sich niederwirft und immer eine ganze Körperlänge dann weiter geht und dann wieder sich niederwirft, also in diesen Körperlängen. Das ist natürlich eine Bußübung, eine Erniedrigung, aber eben vor allem Hingabe. Mhm. Erniedrigung kann ja Hingabe sein, nicht, dass sich der Liebende vor seiner Angebeteten auf die Knie wirft, also sie geradezu anbetet, dann haben wir das, nicht? Das ist aber ein Zeichen der Hingabe und nicht der Erniedrigung. Mhm. Also so ähnlich ist das in den religiösen Praktiken auch. Es ist natürlich eine Demutshaltung vor Gott, aber gleichzeitig ein Zeichen der Hingabe. Und nun kommt was ganz Interessantes. Wenn man das macht und im täglichen Ritual zu Hause, man wirft sich, also das geht mit dem Atem, zunächst geht man in die Knie und dann in die vollkommene Körperlänge. Und wenn man das mit dem Atem macht, dann ist das so etwas wie eine Einheitsgeste, also Körperbewegung, Atembewegung und geistige Konzentration werden eins. Und es entsteht nach 20, 30 Minuten, nach 1000 Niederwerfungen, wie man das nennt, so ein Gefühl der Einheit und ja, der vollkommenen Harmonie. Wir kennen das ein bisschen, wenn wir eine halbe Stunde joggen. Dann ist auch das Ego ausgeschaltet. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich bewege mich, sondern es bewegt mich. Die Bewegung geht durch mich hindurch. Und genau diese Erfahrung hat man in dieser Praxis der Niederwerfungen, wie sie im tibetischen Buddhismus praktiziert werden.
Es gibt ja dann noch eine mehr statische und weniger dynamische Körperhaltung, die viele von uns ja auch vor Augen haben. Bei den Buddhisten, die sitzen auf dem Boden und meditieren, dabei berühren die Knie ja auch den Boden. Hat das eine Bedeutung?
Ja, also das kann man sogar ausprobieren. Also ich selbst praktiziere ja Zen und lehre das auch, nicht wahr? Die Haltung, die Sie gerade beschreiben, der sogenannte Lotussitz oder halbe Lotussitz, erlaubt auf der einen Seite ein völlig aufgerichtetes Becken und eine aufgerichtete Wirbelsäule, was Voraussetzung für die Atemberuhigung und dann die geistige Beruhigung ist. Und gleichzeitig ist es eine sehr stabile Haltung. Nicht wahr? Der Unterkörper, also die Beine, sind wie zu einem Dreieck ausgebreitet. Die Knie berühren den Boden und dieser Kontakt mit dem Boden, mit der Erde, ist eine Krafthaltung. Nicht? Ich öffne mich für die Kraft, die aufsteigt und durch mich hindurchströmt. Mhm.
Viele eher rationalistisch geprägte westliche religiöse Menschen, auch Christen, oft sind es auch Protestanten, die sagen, beim Beten ist eigentlich die innere Haltung entscheidend. Also wenn sich jetzt Katholiken in der Kirche auf die Knie begeben zum Beten als Gebetshaltung, dann ist das eigentlich sekundär. Letztlich kommt es auf die geistige Haltung an. Ist der Körper in diesen religiösen Dingen zweitrangig?
Das ist eine ganz verkürzte Anthropologie, die wir seit der Aufklärung haben, die aber heute doch in der Psychosomatik als verkürzt erkannt wird. Nicht? Der Körper ist ganz entscheidend. Die Körperhaltung, und wir drücken das ja auch spontan in unserem Leben aus, sagt viel über unseren inneren Zustand.
Und führt andererseits auch das Innere dann wieder in eine bestimmte Richtung, wenn
genau,
man den Körper...
Nicht? Genau, durch die Körperhaltung können wir unsere psychischen und mentalen Zustände verändern. Also wenn wir etwa Depressionen haben, kann durch Körperhaltungen, wir machen das im Yoga und in der Meditation natürlich, eine entsprechende Veränderung zumindest mitgefördert werden. Und deshalb ist also die Haltung, das Schreiten, das Knien, das sich ausstrecken, außerordentlich wichtig. Und wir haben das in vielen psychosomatischen Übungen, nicht, dass gerade durch eine Dynamik, durch eine Dynamisierung des Körpers entsprechende geistige Zustände gefördert oder auch eben gedrosselt werden können, wenn es in unheilsame Zustände geht.
Die Religionen und der Kniefall, das war der Religionswissenschaftler Michael von Brück von der Universität München im Gespräch. Vor 4 Jahren ist er auf die Knie gegangen, Colin Kaepernick, Quarterback in der US-amerikanischen Football-Liga NFL, um seinen Protest auszudrücken gegen Rassismus und Polizeigewalt. Seit dem Tod des schwarzen George Floyd ist der Kniefall erneut ein Zeichen des Protestes geworden und inzwischen nicht mehr nur in den USA. Auch in Deutschland ist der Kniefall angekommen, bei den Demonstrationen gegen Rassismus etwa, aber auch vor allem im Sport. Ann-Kathrin Rose aus der Sportredaktion, das ist ja eine durchaus nicht unheikle Geschichte, wenn Sportler dieses Forum auch für politische Kundgebungen nutzen, das sie nun mal haben durch ihre Prominenz. Welche Sportler haben die Geste denn in den vergangenen Wochen gezeigt?
Ja, das waren vor allem die Spieler der Fußball-Bundesliga, die auf die Knie gegangen sind. Dazu muss man aber auch sagen, Protest braucht eine Bühne und braucht die Öffentlichkeit. Und die haben angesichts der Corona-Krise im Sport aktuell ja nur die wenigsten. Mhm. Der Fußball aber, der gehört dazu. Und so haben viele Bundesligaspieler diese Bühne auch genutzt. Der erste war Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach. Der ist nach seinem Treffer gegen Union Berlin auf die Knie gegangen. Allein den Blick gesenkt, das Knie auf dem Rasen, das war ein ganz emotionaler Moment und diese Momente sind bei den Geisterspielen im Moment ja eher rar. Thuram, der war aber nicht der Einzige. Weston McKennie von Schalke etwa, der trug im Spiel gegen Bremen eine Binde mit der Aufschrift Justice for George Floyd, also Gerechtigkeit für George Floyd. Und auch die Dortmunder Spieler Jadon Sancho und Achraf Hakimi, die haben diese Botschaft gezeigt während eines Torjubels. Und dann in dieser Woche die Frankfurter Eintracht mit dem Schriftzug Black Lives Matter auf ihren Trikots. Der Protest also, er wird lauter, auch im deutschen Sport.
Wie sehen das denn eigentlich die Verantwortlichen in den Vereinen, in den Verbänden? Wie begeistert sind die von der politischen Betätigung ihrer Sportler?
Na, die Vereine, das muss man in diesen Fällen sagen, haben durchaus positiv reagiert. Borussia Mönchengladbach etwa hat Markus Thüram den Rücken gestärkt und Oliver Kahn, inzwischen ja im Vorstand bei Bayern München, der hat sogar gesagt, dass er sich mehr Spieler wünscht, die auf diese Art und Weise Verantwortung übernehmen. Einziges Problem: die Statuten vom Deutschen Fußballbund und von der Liga, die verbieten solche Statements auf dem Spielfeld eigentlich. In der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB, da heißt es, Zitat, eines unsportlichen Verhaltens macht sich insbesondere der schuldig, der sich politisch verhält. Zitat Ende. Die Sache, die scheint also klar, die Spieler dürfen sich nur dann politisch äußern, wenn es sich zum Beispiel um einen ligaweiten Aktionstag oder so etwas handelt. Im Falle der aktuellen Proteste, da macht der DFB nun aber eine Ausnahme, weil sich die Spieler mit ihren Aktionen für Werte stark machen, die eben auch für den DFB wichtig sind, also der Kampf gegen den Rassismus. Und deshalb droht ihnen kein Verfahren.
Ja, also eine Ausnahme, gut, das ist nicht die Änderung der Regel. Ist denn in Sicht, dass sich an der Regel was ändert?
Naja, das hoffen jetzt viele, denn die Regeln, du hast es gerade angesprochen, sind ja nicht nur im Fußball klar. Auch in anderen Verbänden, da werden eigentlich politische Äußerungen verboten und gleichzeitig wünscht man sich Sportler, die Verantwortung übernehmen. Alfons Hörmann zum Beispiel, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, der hat zuletzt gesagt, es sei die Pflicht der Sportler, ihre Stimme zu erheben. Bei den Olympischen Spielen wird genau das aber scharf sanktioniert. Und das soll sich jetzt eben ändern. Das Internationale Olympische Komitee, das hat auf den Druck der Athleten reagiert und will nun in Gespräche gehen, wie der Protest aussehen könnte. Und vielleicht sehen wir dann ja schon im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder den Kniefall als politischen Protest.
Ja, spannende Entwicklungen. Da könnte es tatsächlich sein, dass Sportler dann die Verantwortung übernehmen und eben sich auch politisch äußern dürfen. Dankeschön. Ann-Kathrin Rose aus der Sportredaktion über den Kniefall im Sport in Deutschland. Vielen Dank. Und das war HR Info Himmel und Erde heute ganz ausschließlich zum Thema des Kniefalls und seiner Kraft als Protestgeste und die religiösen Hintergründe dazu. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.